The Roadjack, der Podcast von Intellica.de.
Dr. Oliver Rumpf-Steppert ist Head of Product Requirements, Development and Connected Drive bei BMW in den USA. Und er beschäftigt sich, wie man durch den Titel schon etwas hören kann, mit digitalen Services. Und das ist natürlich ein Thema, das in diesem Podcast auch immer mal wieder stattfindet. Ganz nebenbei ist es auch eine gute Steilvorlage, weil wir auf unseren Partner dieser Podcast-Staffel hinweisen können. Denn dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung unseres Partners Bosch Service Solutions. Bosch Service Solutions könnte auch Ihr Partner werden, wenn Sie zum Beispiel gerade über Services rund um Flottenmanagement, Werkstattdienste oder Aftersales nachdenken. Dann bietet das internationale Team individuelle, speziell auf Ihre Ansprüche konfigurierte Lösungspakete. Ausführliche Infos erhalten Sie auf www.boschservicesolutions.com. Und damit wollen wir direkt in das Interview mit Dr. Oliver Rumpf-Steppert einsteigen. Ich wollte direkt zum Auftakt von ihm wissen, welche digitalen Services nutzen denn US-amerikanische BMW-Kunden besonders gern?
Also wenn man den amerikanischen Kunden einmal pauschalisieren möchte, dann ist es bezüglich der Connectivity-Features durchaus so, dass die sehr gerne genutzt werden. Es gibt eine große Nachfrage im Markt. Innerhalb von USA gibt es sicherlich noch Märkte wie Kalifornien, die da dominanter sind. Aber so Themen oder Funktionen wie Adresse ins Fahrzeug senden, Remote 3D-View, durchaus auch mal Hupen oder Licht einschalten und Fahrzeug öffnen. Real-Time-Traffic-Informationen oder Apple CarPlay sind Dinge, die sehr häufig genutzt werden. Wenn man mal den Begriff etwas weiterfasst, dann haben wir in den USA noch Satellitenradio, SXM, das sehr dominiert im Entertainment-Bereich. Und wenn man über Entertainment nachdenkt, kommt man natürlich auch auf Apple CarPlay, auch das bieten wir ja an. Und da sind die hauptgenutzten Funktionen neben den Telefonfunktionen auch die Entertainment-Funktionen.
Und nun liegt ja zwischen Europa, Asien und den USA jeweils ein Ozean. Sprich, es ist viel Abstand dazwischen. Merkt man diesen auch in Bezug auf das eigentliche Nutzungsverhalten?
Europa und USA schauen ja, wenn man zumindest mal so aus der Ferne drauf schaut, durchaus, und die Kunden schauen ja relativ ähnlich aus, und man denkt, es ist ein ähnliches Kundenverhalten, es ist beides westliche Kultur. Aber de facto ist es natürlich schon so, dass USA ein komplett unterschiedliches Land ist, mit einer sehr unterschiedlichen Kultur. Wir haben hier in USA eine deutliche größere Vielfalt an Immigration Groups, also an Immigranten, die natürlich auch die Wertschätzung und die Einstellung in diesem Land durchaus beeinflussen. Das übersetzt sich natürlich direkt in das Verhalten und in die Erwartungshaltung der Kunden. Der größte Punkt, der allerdings einheitlich im gesamten Land ist, ist Customer Service. Customer Service und Customer Convenience sind die Dinge, die in den USA sehr hoch gewertet werden. Man kennt das auch aus anderen Branchen, beispielsweise im Onlinehandel, One-Stop-Shop, One-Call-Resolution. Das sind Dinge, wo der Kunde einfach eine Erwartungshaltung hat, dass es einfach ist. Der Hauptunterschied zwischen den Kontinenten ist natürlich, dass es in China verschiedene andere Social-Media-Apps gibt. In den USA haben wir Facebook, Twitter und in China hat man dann durch WeChat oder andere Apps, die dort lokal vor Ort sind. Da haben wir zwischen Europa und USA einen weniger großen Unterschied.
In Europa sind Datenschutz und generell auch die Regulierung sehr schwierige Themen, wenn es um die Einführung digitaler Services geht. Noch dazu kommen die vielen Sprachen. Wo liegen denn die Herausforderungen in den USA? Wie sieht es da zum Beispiel mit dem Thema Netzabdeckung aus? Immerhin eines der Lieblingsthemen aus deutscher Perspektive.
Zugegeben, die Netzabdeckung ist ein Thema, das in den USA auch noch gewisse Lücken aufweist. Natürlich gibt es die Hoffnung, dass wir mit 5G hier deutlich besser werden. Nichtsdestotrotz, es gibt, wenn Sie die großen Zentren verlassen, durchaus Lücken im Netz, je nachdem, auf welchen Provider Sie nehmen. In Summe ist es aber durchaus so, dass wir ähnliche Antworten haben wir in Europa, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Beim Datenschutz haben wir sehr stark den California Privacy Protection Act, der ja sehr vergleichbar ist mit der europäischen Regelung. Wir nehmen als BMW auch diese Vorgaben für den Datenschutz sehr ernst, legen da größten Wert darauf, dass wir an der Stelle keine Defizite aufweisen. Bezüglich der Sprache haben wir es in den USA ein bisschen leichter. Wir haben zwar verschiedene Kulturen und Werte, aber wir haben in der Hauptsache Englisch und Spanisch als Sprachen und das ist natürlich leichter als in Europa, wo man sehr viel mehr Sprachen hat. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Aspekte der Frage abgedeckt.
Doch, doch, das klang schon gut. Vielen Dank. Können Sie uns vielleicht ein bisschen skizzieren, wie Sie einen neuen Dienst bei BMW entwickeln für Ihre Kundinnen und Kunden?
Ja, wir schauen natürlich immer auf die verschiedensten Quellen, sei das Benchmark mit anderen, mit Wettbewerbern. Wir schauen aber natürlich auch, welche Funktionen werden denn von Bevölkerungsgruppen sehr häufig genutzt und nachgefragt. Das ist eine sogenannte Ideation-Phase, die wir gestalten, wo wir Benchmark, Marktstudien, Customer Feedback auswerten. Es gibt ja so, dass wir auch regelmäßig in den Welcome Calls wenige Wochen, nachdem der Kunde das Fahrzeug erworben hat oder erstmals hat, einen Anruf starten und dann natürlich auch fragen, ob es etwas gibt, was wir vergessen haben. All das nutzen wir dann relativ systematisch aus und in einer Vielzahl von Workshops versuchen wir dann, die der meisten relevanten Features zu identifizieren. Das machen wir von der Engineering-Seite zusammen mit unseren Kollegen vom Marketing und der Marktforschung. Und dann wird natürlich hier eine Spezifikation gefordert. Ein Beispiel, das ich nennen mag, es gab ein Thema, das eine andere App in USA, die sehr verbreitet ist, gebracht hat. Die hat regelmäßig Sicherheitskameras, so nennen wir das. Die zeichnen auch die Geschwindigkeit auf. Die werden regelmäßig in der Karte angezeigt. Das war einer der größten Gründe, warum Kunden gerne diese App verwenden, parallel zu unserem Navigationssystem. Und dann haben wir relativ schnell das Ganze spezifiziert, wie wir es bräuchten. Wir haben es mit unseren Juristen abgeklärt, was dürfen wir nicht. Manchmal sind die Automobilhersteller da eingeschränkt in den Möglichkeiten. Und nach einer Implementierungsphase wurde es dann auch im Markt ausgerollt. Und ohne viel Werbung haben wir da an der Stelle eine relativ gute Nutzerzahl inzwischen erreicht. Und das war ein schönes Beispiel, wie man es eigentlich machen kann. Kommt von einer Kundensicht, sehr kundenzentrierte Wahrnehmung, die Umsetzung und dann natürlich die Markteinführung.
Die Monetarisierung von digitalen Services gilt ja in Deutschland als große Herausforderung, ist aber natürlich bei digitalen Services oft dringend notwendig. Ist das in den USA ähnlich oder ist die Kundschaft da auf eurer Seite des Ozeans zahlungsbereiter?
Natürlich eine gute Frage. Im Prinzip ist es nicht anders als in Europa. Das heißt, am liebsten möchte der Kunde gar nichts zahlen oder häufig wollte der Kunde gar nichts zahlen. In Summe ist natürlich das Thema Monetarisierung ein sehr, sehr schwieriges Thema. Tricky ist, kann man durchaus dazu sagen. Und sehr abhängig nicht nur vom Markt, sondern auch von der Zielgruppe. Aber eine Sache kann man auf jeden Fall sagen, die, glaube ich, schon Amerikaner von Europäern unterscheidet. Die Amerikaner sind bereit zu zahlen, wenn es in ihren Augen das wert ist. Und dieses, wenn es in ihren Augen das wert ist, ist in den USA durchaus, wenn ein Service den Convenience-Aspekt besonders unterstützt und die Leute damit deutlich weniger Arbeit haben, weniger ihre wertvollen Zeit investieren müssen, es bequemer ist, es praktischer ist, dann sind die Amerikaner eher doch dazu bereit, solche Sachen zu bezahlen, als ich es in Europa wahrgenommen habe. Ob es jetzt dann so ist in Europa, möchte ich nicht beurteilen, aber das ist, kann man, glaube ich, schon als Hauptunterschied sehen.
Und welche Bezahlmodelle funktionieren dann besonders gut? Also ich kenne Freemium als schmales Grundangebot zum Beispiel und gegen Aufpreis gibt es dann mehr oder dann gibt es halt diese 1 bis 3 Monate volles Angebot kostenlos zum Schnuppern und dann zum vollen Preis zahlen. Was ist sozusagen bisher das, was in den USA vielleicht vielversprechender zu sein scheint?
Das kann man eigentlich nicht so ganz pauschal sagen. Die Bezahlungsmethoden hängen sehr stark vom Service ab. Wir müssen immer genauer nachschauen, ist eine Hardware davon betroffen? Also müssen wir da auch eine Hardware mitfinanzieren oder ist es reine Software? Was ist schon im Fahrzeugpreis inbegriffen gewesen? Was war noch nicht dabei? Wir versuchen hier schon, und das macht sehr stark Product Planning, da ist Engineering natürlich weniger im Lead, die gesamte Bandbreite zu nutzen zwischen einer Einmalzahlung oder einem 1 bis 4 Jahre Abonnementmodell. Und was wir natürlich in den USA schon sehr stark auch haben, ist Try-Before-Buy-Model. Das heißt, die Kunden haben mit Fahrzeugkauf häufig Funktionen erstmal freigeschaltet für eine gewisse Zeit, sei das ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre, sogar bis zu 3 Jahre Connected Drive ist dann oft freigeschaltet und danach kommt eine Renewal-Phase, wo der Kunde dann entweder was zahlen muss oder die Funktion abgeschaltet wird. Es gibt, glaube ich, keine pauschale, einheitliche Aussage. Das ist sehr stark abhängig vom Service.
Vielleicht können wir mal so eine Skizze davon bekommen, wie so eine klassische Customer Journey bei Ihren Kunden und Kundinnen aussieht?
In Summe ist es ja so, dass die Fahrzeuge in den USA sehr stark vorkonfiguriert sind. Also wir sprechen in den USA von einem Build-to-Stock-Market und der Kunde hat da sozusagen bestimmte Dinge schon automatisch mit dabei, wenn er das Fahrzeug kauft. Die ersten 4 Jahre sind sehr viele Services automatisch schon inkludiert, momentan im Kaufpreis. Und der Kunde hat, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, die Möglichkeiten, die Sachen dann zu kaufen. Es ist so, dass wir den Kunden natürlich auch die Möglichkeit bieten, sowohl im Fahrzeug als auch außerhalb außerhalb des Fahrzeuges über Webstore digitale Funktionen noch zu kaufen, noch zusätzlich zu kaufen und freizuschalten. Und spätestens, wenn er in der Renewal-Phase ist, wird auch aktiv der Kunde angemeldet und gefragt, ob er denn nicht verlängern möchte. Da ist es etwas, wo wir, glaube ich, in der Automobilindustrie alle noch ein bisschen lernen müssen, wie wir da noch mehr auf den Kunden eingehen können.
Und welche Rolle spielen denn noch Händlerinnen und Händler beim Vertrieb ihrer digitalen Services?
Das Händlernetzwerk ist ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem gesamten Vertrieb. Es ist sicherlich so, dass die Händler im Bereich der digitalen Services eine geringere Rolle spielen, aber sie spielen natürlich immer noch eine große Rolle, wenn im Fahrzeug Hardware notwendig ist, um das Ganze zu machen. Und ich gehe davon aus, dass auch weiterhin das Dealer-Network, also das Händlernetzwerk, eine große Rolle im gesamten Sales- und Support-Prozess spielt. Weil spätestens dann, wenn der Kunde ein Problem hat, geht er oftmals erstmal zum Händler und versucht, sein Problem dort zu adressieren, und dann muss der Händler natürlich auch wissen, um was es eigentlich geht, und muss natürlich involviert sein. Ansonsten wäre die Händlermotivation, hier den Kunden zu unterstützen, etwas zu gering.
Und dann sind wir quasi schon am Schluss unseres Interviews über den Ozean hinweg. Zum Schluss möchte ich gerne in meinem Podcast immer so ein bisschen wissen, wen habe ich da eigentlich gerade vor dem Mikrofon. In dem Fall geht es natürlich oft um den beruflichen Werdegang, und der würde mich bei Ihnen sehr interessieren. Wie wurden Sie denn zum Head of Product Requirements, Development und Connected Drive US bei BMW?
Das ist eine 25 Jahre lange Geschichte. Ich habe bei BMW angefangen im Bereich der Case-Tool-Entwicklung, habe da meine Promotion gemacht und habe dann als ersten Veränderungsschritt innerhalb der Firma das Inhouse-Consulting erleben dürfen, da einen großen Überblick über das Unternehmen bekommen und bin dann aber dann zurück in das größere Umfeld Elektrik, Elektronik, autonomes Fahren, war in verschiedenen Führungsfunktionen in München tätig. Irgendwann hat sich die Gelegenheit dann ergeben, zu sagen, ob ich denn nicht in den USA das Thema Anforderungen und Absicherung übernehmen möchte. Und das habe ich dann auch sehr gerne getan. Es ist für mich der erste Auslandsaufenthalt. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung. Und die Aufgabe macht unglaublich Spaß, weil sie eigentlich sich ständig verändert. Wir müssen natürlich immer schauen, was passiert in Deutschland, welche Entwicklungen gibt es da, und dann hier drauf reagieren. Und das ist so in Kürze der Lebenslauf. Und ja, jetzt bin ich hier in den USA.
Und damit sind wir quasi auch schon am Ende unseres kleinen Interviews. Ich danke Ihnen recht herzlich. Und in Zeiten wie diesen, wo Corona leider Gottes immer noch eine blöde Rolle spielt, möchte ich an der Stelle nur sagen, herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
Thanks for having me, und bleiben auch Sie gesund.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.